Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf ein Wort hören aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 35 bis 43. Lukas 18, Verse 35 bis 43. Und da geht es um den Glauben eines Blinden. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. In diesem Abschnitt schildert uns Lukas ein Beispiel dafür, wie das Volk auf den Messias eigentlich hätte reagieren sollen. Doch bei den Blinden handelte es sich hier um einen Außenseiter der jüdischen Gesellschaft, der sich richtig verhielt. Die Außenseiter waren immer wieder eher bereit, den Messias anzuerkennen und ihn um Hilfe zu bitten, als die frommen jüdischen Religionsführer. Wir lesen von unserem Herrn Jesus schon in Lukas 9. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Und es war bekanntlich seine letzte Reise vor seinem Tod. Und Lukas berichtet uns sehr ausführlich von dieser Reise. Dabei kommt er nach Jericho, jener uralten Stadt im Jordantal. Und dort passierte dann das, was in unserem heutigen Predigttext uns berichtet wird. Eine Geschichte, die sich so ereignet hat, wie sie beschrieben ist. Geschichte, in der Gott seinen Sohn offenbart hat. Leider hat bekanntlich die Bibelkritik daran Anstoß genommen, weil sie mit solchen Wundern nicht viel anfangen wollte und konnte. Denn sie hielt Wunder für unmöglich. Und ferner hat die Bibelkritik an dieser Geschichte auch gezweifelt, weil bei Matthäus von zwei Blinden die Rede ist. Bei Markus und Lukas aber jeweils von einem Blinden. Und Markus nennt überdies sogar noch den Namen des einen Blinden. Er hieß Bartimäus. Auch diese Begebenheit gehört zu den Zeichen, mit denen sich Jesus als der Ausweis, der von Gott gesandt ist. Sie passt zu dem Wort, das Jesus an Johannes den Täufer übermitteln ließ, der im Gefängnis saß und Zweifel hatte, ob Jesus wirklich der von Gott gesandte Messias wäre. Dazu heißt es in Lukas 7, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Armen wird das Evangelium gepredigt, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Deshalb sollen auch wir an dieser Geschichte erkennen, dass Jesus der von Gott gesandte Erretter ist. Und wir erkennen auch an dieser Geschichte, wie Jesus handelte. Und von daher lasst uns heute Morgen dieses Geschehen mal näher betrachten. Zunächst machte sich damals die Kunde von unserem Herrn Jesus Christus breit. Es sprach sich herum, wer Jesus war und was er alles sagte und tat. Lukas berichtete die Auferweckung eines jungen Mannes aus Nain, den sie auf eine Totenbahre zur Beerdigung trugen und den Jesus vor den Augen des Leichenzuges wieder zum Leben erweckte. Das war in der Tat ein Wunder. Das kommt nicht alle Tage vor. Darum wurden die Taten Jesu zum Gesprächsthema. Lukas fügt dann hinzu, dass diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Auf diese Weise wurde unser Herr bekannt. Und vermutlich hat auch der Blinde aus Jericho auf diese Weise von dem Herrn Jesus Christus gehört. Er konnte hören, dass Jesus Tote auferweckte, Kranke heilte, Blinde sehend machte und auch noch viele andere Wunder tat. Solche Dinge sprechen sich einfach herum. Und damals, als es noch keine Zeitung, kein Fernsehen und kein Internet gab, haben die Menschen, wann immer sie sich begegneten, solche Nachrichten ausgetauscht. So eben erfuhr es auch der Blinde. Ein Beispiel dazu. Wenn zum Beispiel ein Geschäftsmann einen Computerladen eröffnet, dann macht er klar Werbung. Aber die beste Werbung ist immer noch die, die seine Kunden machen. Wenn die Kunden des Computerladens zufrieden sind mit dem gekauften Gerät und auch mit seinem Service, dann werden sie ohne Zweifel diesen Laden weiterempfehlen. Vielleicht wird auch die Presse davon berichten. Ein Geschäftsmann wünscht sich nämlich nichts mehr als solch einen Erfolg. Erfolg, der sich herumspricht. Und von daher keimte es schon beim Hören dieser Nachricht im Herzen des blinden Mannes die Einsicht, Jesus kann auch mir helfen. Wenn er Tote lebendig machen kann, dann kann er auch mir wieder das Augenlicht geben. Dann wird sich mein behindertes Leben endlich ändern. Dann gehört das Bettlerdasein der Vergangenheit an. Dann kann ich auch eine Arbeit aufnehmen und ein völlig normales Leben führen. Und so keimt in ihm der Glaube auf, der eben aus der Kunde von Christus kam. Für den Blinden stellte sich nun die Frage, wie soll ich mit Jesus Christus in Verbindung kommen? Es wird uns nicht berichtet, ob er Menschen hatte, die ihn hätten zu ihm tragen können. Also saß er wie alle Tage an der Straße am Rand und bettelte. Doch er horchte auf, als auf einmal Betrieb auf der Straße aufkam. Er erkundigte sich nach dem Anlass und erfuhr, Jesus von Nazareth kommt vorbei. Der blinde Mann aus Jericho erkannte seine Chance. Ihn bewegte nun die Frage, wie kann ich Jesus jetzt auf mich aufmerksam machen? Er kannte ja den Herrn Jesus nicht und konnte ihn natürlich auch nicht sehen. Von daher blieb ihm nichts anderes übrig, als dass er sich akustisch auf seine missliche Lage den Herrn Jesus aufmerksam machte. Und so wie er an dem Straßenrand saß, rufte er schließlich, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und diese Worte des Blinden sind eine messianische Handlung, die den Herrn als Erben des israelitischen Thrones kennzeichnet. Er drückte damit nichts anderes aus als: Jesus, ich habe keine andere Hoffnung als dich. Halte doch auf deinem Weg inne und heile mich. Und es ist keinesfalls überflüssig, so zu fragen. Wie viele Menschen sitzen heute Morgen in den Gemeinden, im Gottesdienst und hören das Wort Gottes? Würde der Herr sie fragen: Was willst du? Was soll ich dir tun? Viele kämen mit Sicherheit in einer sehr großen Verlegenheit. Und wenn wir jetzt hier zusammen sind, um sein Wort auf uns wirken zu lassen, es zu hören und im Herzen hineinzunehmen, müssen wir uns darüber klar werden: Wollen wir eigentlich etwas vom Herrn? Soll er uns etwas tun? Sind wir bereit, von ihm etwas in unserem Herzen und Leben tun zu lassen? Auch wenn er uns gar etwas nimmt, was uns lieblich ist? Und damit fängt ja gewöhnlich sein Tun an. Ehe er geben kann, muss er erst nehmen. Es steht so viel im Wege von unseren alten Gebundenheiten, liebgewonnenen Sünden, alten Vorurteilen und auch Ansichten. Da ist zum einen die Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, Eitelkeit und Selbstsucht, Hochmut und Empfindlichkeit und viele Dinge mehr. Darf er mir das alles nehmen? Manch einer will darauf nicht eingehen. Er hält das fest, was der Herr wegnehmen will. Willst du dich ihm hingeben und anvertrauen, dass er dich operieren kann, wenn er es für nötig hält? Oder sagst du: Nein, bloß das nicht? Ja, dann kommst du nicht weiter und wirst nicht frei. Denn du willst ja nicht. Gib doch einmal dem Herrn die ehrliche Antwort: Herr, ich will nicht, dass du etwas an mir tust. Ich fürchte, es könnte mir nämlich wehtun. Sprich das einmal aus, damit du vor dir selber erschrickst. Ist es nicht wahr? Das kannst du ihm doch eigentlich gar nicht sagen, oder? Nun, dann sage ihm, was er dir tun soll. Sag es ihm. Sprich auch du es nur offen aus, was du willst und wie es um dich steht, deinen ganzen Mangel, deine ganze Not. Du brauchst ihm nichts zu verschweigen. Bist du gebunden? Klagst du über Niederlagen in deinem Leben? Sehnst du dich danach, Frucht für Gott zu bringen? Sag es ihm. Es kommt dabei nicht auf schöne Worte an. Gott sieht nicht den Mund an, sondern unser Herz. Sag ihm dein Begehren, deine Hilflosigkeit, deine Untüchtigkeit. Sag ihm einfach alles. Damals muss eine größere Menschenschar mit dem Herrn Jesus gezogen sein. Die hatte andere Dinge im Kopf, als sich von dem Geschrei des blinden Bettlers am Straßenrand stören zu lassen. Also gaben sie ihm ziemlich barsch zu verstehen: Halte doch deinen Mund mit deinem Geschrei. Doch was tat der Blinde? Er scherte sich nicht drum, was sie sagten. Sein Glaube war stärker und er schrie nur noch umso mehr und lauter. Und ihr Lieben, an diesem Hilfeschrei wird nicht im Mindesten erkennbar, dass der Blinde im Bewusstsein gehandelt hätte, eine Bedingung erfüllen zu müssen, mit der er Jesus verpflichtet hätte, ihm gnädig zu sein. Wir dürfen aus diesem Hilfeschrei nicht ableiten, der Mensch müsse seinen Beitrag zu seiner Rettung leisten und tun, was er könne, damit Gott ihm helfe. Denn das würde ja nichts anderes bedeuten, dass man der Gnade Gottes nur 99% bei der Errettung eines Menschen zuschreibt. Aber das eine fehlende Prozent als ein menschliches Zutun sieht. Mit einem solchen Denken würde wieder schnell eine neue Werkgerechtigkeit aufgebaut. Und dann müsste man sich vergewissern, ob man denn auch wirklich das eine Prozent richtig und vollständig für sich selber beigetragen hat, bevor man denn dann seines Heils gewiss werden kann. Doch Gott sei Dank ist es so nicht. Der Hilfsschrei des Blinden war vielmehr ein Zeichen und Ausdruck seines Glaubens. Er war die Frucht der Einsicht, nur Jesus kann mir helfen. Er war Ausdruck seines Vertrauens darauf, dass der Jesus Christus sein Ohr nicht vor seinem Hilfeschrei verschließen würde. Zu klar hatte er erkannt, dass Jesus dem, der bei ihm Hilfe sucht, auch eine Antwort geben würde. Und nun stellt sich für uns die Frage, wie kam er zu einer solchen Einsicht? Und da hängen Glaube und Heilung miteinander zusammen. Die Reaktion vom Herrn Jesus machte deutlich, für wen er ein Ohr hat. Die Massen, die ihn begleiteten und die von ihm bedient werden wollten, waren auf einmal für ihn unwichtig. Er hörte die Stimme des blinden Bettlers, er erkannte den Ruf nach Erbarmen und Verzweiflung, die dahinter stand. Einem solchen Hilfeschrei verschloss er sich nicht. Und wir wollen dabei auch an das Gleichnis vom verlorenen Schaf denken. Der Hirte lässt die 99 Schafe zurück, um das eine zu suchen, das verloren gegangen war. Jesus blieb stehen und ließ den Blinden durch die Menge hindurch zu sich bringen und fragte ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und haben wir eigentlich mal diese Frage so recht bedacht in unserem Bibellesen? Denn durch diese Frage unseres Herrn Jesus Christus bot er ihm alle Schätze seiner göttlichen Macht an. Er gewährte dadurch dem Bettler eine uneingeschränkte Freiheit im Bitten. Denn der Blinde sprach seine Bitte aus, Herr, dass ich sehen kann. Und Herr Jesus sprach direkt zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend. Beachten wir hier aber etwas sehr Wichtiges. Herr Jesus sagte nicht, durch meine Macht bist du wieder sehend. Damit machte der Herr Jesus deutlich, was für ihn wichtig ist. Er sucht Menschen, die ihm glauben und zeigt damit, welchen Wert er dem Glauben auch zumisst. Das sind solche, die ihm alles von ihm erwarten, die auf ihn hoffen. Und der Glaube an ihn entsteht dort, wo ein Mensch nichts mehr von sich selber erwartet, aber alles von unserem Herrn Jesus. Und dabei halten es Lukas und die anderen Evangelisten nicht einmal für nötig, eine Verheißung Gottes zu berichten, an der der Glaube dieses Mannes hätte entstehen können und an den er hätte gewiss werden können. Das mag wohl damit zusammenhängen, dass das Neue Testament zu der Zeit noch nicht geschrieben war. Möglicherweise kannte er aber auch die alttestamentlichen Weissagungen des Propheten Jesajas. In Jesaja 61, Kapitel 61 lesen wir, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Oder auch eine Aussage von einem Psalmisten aus Psalm 146, der Herr macht die Blinden sehend. Wie dem auch sei. Wichtig war und ist, dass der Glaube an die Person Jesu gebunden war. Von ihm erwartete der Blinde die Hilfe. Er rief keine der vielen Götter der heidnischen Nachbarvölker an. Er hoffte auch nicht auf die Ärzte. Und schon gar nicht setzte er sein Vertrauen in Zauberer und Scharlatane, die es auch damals schon gab und ihr Unwesen trieben. Dass unser Herr ihm hier bescheinigt, dein Glaube hat dir geholfen, heißt natürlich nicht, dass nicht Jesus ihn geheilt hätte, sondern der Glaube. So als hätte der Glaube eine heilsame psychologische Wirkung. Selbstverständlich hat ihn der Herr Jesus geheilt. So wäre auch das restliche Volk, wenn es dem Messias geglaubt hätte, auch durch den Glauben von seiner geistlichen Blindheit geheilt worden. Ein solcher Glauben im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus ist genau das, was unser Herr sucht und worauf er antworten wird. Denn der Glaube gibt Gott alle Ehre, weil er auf Gottes Werk wartet und auf die Freundlichkeit Gottes baut. Wir ehren Gott durch unseren Glauben und der Glaube hilft uns, weil Gott hilft. Ich hatte vor einigen Jahren mit einer Theologiestudentin zu tun, die mich darum bat, mit ihr den Römerbrief durchzugehen. Und bekanntlich ist ja der Römerbrief die Auslegung des Evangeliums. Und schon im ersten Kapitel bemerkte ich, dass sie zu vielen Bemerkungen nicht nur Fragen hatte, nein, sie zweifelte. Und das zog sich einige Kapitel so weiter, bis ich dann zu ihr sagte, dass es keinen Sinn mehr gäbe, den Brief weiter zu betrachten, weil sie alles anzweifelte. Sie glaubte nicht, sie wollte für das, was sie hörte, Beweise sehen. Und das ist nicht die Art unseres Glaubens. Und ich habe mich dann auch von ihr getrennt, weil es, wie gesagt, da ich nicht mehr gesehen habe, dass es da weiterging. Und wir wissen alle, was die Schrift zu einem Zweifler sagt. Ich denke hier an den Jakobusbrief, Kapitel 1. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Hier ist also die Schrift ganz klar. Nun stellt sich vielleicht für den einen oder anderen die Frage, doch wie kommt man zu einem solchen Glauben? Unser Herr Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und genau das geschah hier. Durch all die Einsichten, die der Blinde vom Herrn Jesus gewonnen hatte, gab es ihm Gott in seiner Gnade, seine Hoffnung auf Jesus Christus zu setzen, dem lieben Sohn. Gott hatte diesem Mann das Herz aufgetan, dass er glauben konnte. Und ohne die Gnade und Barmherzigkeit Gottes und nach seinem Ratschluss schon vor Grundlegung der Welt, mit der er das Herz eines ungläubigen Menschen anrührt, ist es nicht möglich, zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus zu kommen. Dazu gehört die Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit in unseren Herzen. Wer diese empfangen hat, diese Erkenntnis, ich bin ein Sünder, wird erkennen, wie hilflos er selber ist und aus sich selber heraus nicht in der Lage ist, sich davon zu lösen oder gar zu erretten. Doch dem kann abgeholfen werden, indem man den Herrn Jesus Christus kennenlernt. Dann wird man sich in seinem größten Elend unaussprechlich freuen, dass der Herr Jesus deine und meine Sünden am Kreuze gesühnt hat, ein für alle Mal. Kannst du das glauben? Kannst du das für dich in Anspruch nehmen? Wenn ja, dann laufe voller Demut und Liebe in seine Arme. Luther sagte einmal dazu: Christus hat wahrlich sein Blut vergossen, nicht für erträumte und gemalte, sondern für wahrhaftige, nicht für kleine, geringe, sondern für überaus große und grobe, nicht für überwundene und getilgte, sondern für unüberwundene und starke, gewaltige Sünden. Und bedenken wir dabei, wie sollten wir sonst Hilfe und Versöhnung für diese herrschende und gewaltigen Sünden erhalten? Und wo sollten wir Kraft erhalten, sie zu überwinden und zu töten, wenn wir nicht zuerst durch den Glauben, den Trost und die Freude der Vergebung erhielten? Welche Freude allein unsere Stärke ist, die mächtigen Stunden zu überwinden? Also heißt es doch nichts anderes, wir müssen zuerst Vergebung und Freude in dem Heiligen Geist erhalten, bevor wir Kraft empfangen, die Sünde zu unterdrücken. Und Gott bewahre uns davor, ihr Lieben, die Kraft des Blutes des Sohnes Gottes einzuschränken. Und das ist Evangelium, das Gott in seiner Barmherzigkeit auf den sieht, der bei ihm Hilfe sucht und anklopft. Und diese Begebenheit ist eine Art Beweis dafür, dass es stimmt, was Jesus Christus auch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift gesagt hat. Wie zum Beispiel Lukas 11. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und darum ist es richtig, seiner Aufforderung zu entsprechen, wie es weiter Lukas 11 vorher heißt: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Nun, nachdem wir gehört haben, wie der Blinde sehend wurde, fehlt noch hier irgendetwas in dieser Geschichte. Nun, das Lob Gottes fehlt noch. Dass der Blinde über die Wiederherstellung seiner Sehkraft sich zutiefst freute, ist uns völlig klar. Jedem von uns würde es so gehen. Und so hatte er wirklich allen Grund, auch Gott zu loben. Lukas erwähnt zum Schluss unseres Predigttextes: Und er folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Wir hören hier, dass der Herr den geheilten Blinden kein Schweigen auferlegte, wie einst den Besessenen. Er ließ ihn auch nicht nach Hause gehen, sondern gestattete ihm, sich der lobenden Schar anzuschließen und hinderte ihn auch nicht daran, ihm nachzufolgen. Leider wird in vielen Gottesdiensten zurzeit ein sogenannter Anbetungsteil auf das Programm gesetzt. Man singt Lieder, die Gott anbeten, aber viele von ihnen sind hohl. Sie sagen wohl: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Doch wofür sie Gott loben und preisen und warum sie ihn anbeten, das sagen sie nicht. Wenn wir Gott loben, dann sollten wir einen Grund dafür haben und diesen Grund auch angeben können. Im anderen Fall ist es ein solches Verhalten Worship, so wie man es heute so modern sagt. Und Jesus ist wirklich zum Abwinken, weil es ein leeres Gerede ist und ein schwärmerisches Aufheizen dort der Menschen beinhaltet. Der Blinde lobte Gott und er tat damit das, was sich folgerichtig aus seiner Heilung ergab. Sagte ich vorhin, dass wir Gott mit unserem Glauben ehren, so möchte ich an dieser Stelle betonen, Gott sucht seine Ehre darin, dem, der nichts hat, der schwach und arm ist, seinem Reichtum zuzuwenden. Wenn der Apostel Paulus im Epheserbrief sagt, dass Gott uns in Christus gerettet hat, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, dann hat er hier vor Augen, dass am Ende Gottes Ehre vor aller Welt gerade darin sichtbar wird, dass Gott Gottlose, Ungerechte und Sünder rettet. Und das heißt dann im Umkehrschluss, wir ehren Gott, wenn wir uns eingestehen, dass wir uns wegen unserer Sünden, in allem, was wir in unserem Leben falsch gemacht haben, nicht freisprechen können. Wir ehren ihn, wenn wir vor ihm eingestehen, ich bin schuldig vor dir, denn ich habe gegen dich gesündigt. Und das nicht nur einmal in der Woche, sondern jeden Tag, mehrmals, wenn wir uns entweder dabei ertappen oder aber auch grundsätzlich sind wir vor Gott immer noch Sünderer. Unsere Sündlosigkeit und Rechtfertigung alleine liegt nur in unserem Herrn Jesus Christus. Auf den schaut unser himmlischer Vater und in ihm, unserem Mittler, haben wir alles. Und wir ehren ihn, indem wir seine Zusage glauben, dass er uns um Christi willen unsere Sünden vergibt. Kommen wir zum Schluss. Was können wir daraus lernen aus der Begebenheit mit dem Blinden aus Jericho? Nun, wir dürfen heute nicht erwarten, dass Jesus in der Zeit nach dem Abschluss seiner Offenbarung die gleichen Zeichen und Wunder tut wie damals. Wir würden uns solche wohl wünschen, um ein Leben frei von Krankheit oder Behinderung führen zu können. Doch die Heilungswunder waren Zeichen, die Jesus als den Messias auswiesen. Sie hatten ihre Zeit. Das soll aber jetzt auch nicht heißen, auf der anderen Seite, dass er verschiedentlich, wenn er es will, Menschen von ihrer Krankheit heilt. Er wird aber alles Leid und alle Krankheit wegnehmen, wenn er am Ende die Welt neu schaffen wird. Und wir dürfen wissen, der Herr Jesus Christus fragt auch uns heute noch, was willst du, dass ich dir tun soll? Vielleicht würde mancher bei einer solchen Frage in Verlegenheit kommen. Man weiß gar nicht, was man eigentlich will. Wie viel gewohnheitsmäßiges Christentum, wie viele tote Formen gibt es doch? Man macht so mit, weil es andere so machen. Aber ein eigenes Bedürfnis Gott gegenüber ist noch nicht recht aufgewacht. Denken wir uns mal als Beispiel. Da käme ein Mann in die Praxis eines Arztes und dieser würde ihn fragen, nun, was wünschen Sie? Und der Mann würde antworten, oh, ich will eigentlich nichts. Ich wollte nur einmal zu Ihnen kommen. Was würde der Arzt wohl darauf sagen? Er würde sicherlich sagen, wenn Sie nichts wollen, dann nehmen Sie mir nicht meine Zeit. Die Zeit gehört solchen, die etwas von mir wollen. Ja, zu einem Arzt kommt man nur, wenn man etwas von ihm will. Ganz recht. Aber zu Gott? Wenn wir etwas von Gott wollen, dann sagen wir es ihm doch. Denn er wartet darauf und er ist bereit zu helfen und zu antworten. Und vier Punkte, die uns mit dem Blinden verbinden oder ähnlich sind, finden wir auch in uns. Der erste Punkt: Dem Blinden war deutlich bewusst, dass er sich nicht selbst helfen konnte. Menschlich gesehen gab es für ihn absolut keine Hoffnung, jemals wieder sehen zu können. So wird auch der, der bei Jesus Heil und Vergebung sucht, einsehen müssen, dass er sich nicht selber retten kann. Gott wird ihn durch sein Gesetz zu dem Eingeständnis führen, dass er ein verlorener Sünder ist und dass er keinen Anspruch auf Rettung hat. Er muss begreifen, dass er nur gerettet wird, wenn Gott ihm gnädig ist. Zweiter Punkt: Dem Blinden war ferner klar, dass nur Jesus Christus ihn heilen konnte. Und so muss auch uns klar sein, dass wir nur durch Jesus Christus Vergebung der Sünden und ewiges Leben erben können. Dritter Punkt: Der Hilfeschrei des Bettlers am Straßenrand war Ausdruck seines Glaubens. Und wenn uns beide vorgenannten Punkte vor Augen stehen, dann wird auch unser Gebet zu dem unsichtbaren Herrn ein Ausdruck des Glaubens sein. Und es hat die Zusage: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und vierter Punkt, zum letzten Punkt: So wie damals der Blinde selbst und die Menschen, die seine Heilung sahen, Gott lobten, so wird auch unsere Errettung für uns und alle anderen Anlass zum Lob der Gnade Gottes sein. Der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt in Hebräer 13: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er ist noch heute derselbe Heiland. Er kann auch heute in wunderbarer Weise heilen und helfen. Und wenn man ihm das nicht glaubt, dann bindet man ihm die Hände. Aber wer ihn ehrt mit seinem Vertrauen, der erfährt auch, was er vermag. Wollen wir doch mit ganzem Ernst dem Wort des Herrn glauben: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Amen.